Wir reden über künstliche Intelligenz. Ich bin ein Physikalist. Ich glaube, dass es eine physikalische Erklärung dafür geben muss, wie das Gehirn das macht und deshalb sollte es im Prinzip möglich sein, das in Silizium zu simulieren. Und es ist sehr schwer, sich das vorzustellen. Es ist sehr schwer, sich vorzustellen, Mitleid mit einem Computer zu haben, wenn man ihm den Stecker zieht. Es ist etwas, das unserer Natur fremd ist, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es möglich sein muss, alles zu simulieren, was wir als Bewusstsein kennen. Alles, was wir als Emotionen kennen und so weiter, ja, richtig. Und ich denke, die andere Frage ist, werden wir in der Lage sein zu sagen, da wir jetzt Chatbots haben, die das simulieren können. Aber wir haben keinen Grund zu glauben, dass sie es nicht können, nur weil wir, wenn wir verstehen, wie sie programmiert sind, scheint das keine Rolle zu spielen. Also weiß ich, ja, aber ich denke immer noch, ich bin sicher, dass sie das auch tun. Ich stimme zu, dass es letztendlich möglich sein muss. Ich frage mich, wie gesagt, wie wir wissen werden, wie wir. Wir werden wissen, wie wir dorthin kommen werden, wie wir es jemals wissen werden. Ja, aber das ist, weil die Simulation so perfekt sein könnte. Ja, ich denke, das ist auch der Punkt mit dem Solipsismus, dass man die einzige Person, von der man wirklich weiß, dass sie ein Bewusstsein hat, ist man selbst, ja, und wenn man also durch Analogie argumentiert und sagt, dass man in demselben Prozess entstanden ist wie alle anderen, dann müssen sie ein Bewusstsein haben, und das stört uns nicht. Das stört uns nicht, denn wir leben in der Welt und gehen davon aus, dass alle Menschen, mit denen wir reden, ein Bewusstsein haben. Aber mit künstlicher Intelligenz werden wir an den Punkt kommen, wo es uns stören sollte. Ja, wie behandeln wir dieses Wesen? Ja, angemessen oder nicht, denn wenn es ein Bewusstsein hat, dann sollte es meiner Meinung nach so behandelt werden, wie es bei Tieren der Fall ist. Und wenn es kein Bewusstsein hat, dann gibt es auch kein Interesse, um das man sich kümmern müsste, ja, ja. Und dann möchte ich zu einigen dieser Fragen über Tiere übergehen. Nur als Vorbemerkung, ich glaube, wir kamen zum ersten Mal in den frühen 1909er Jahren in Kontakt, als ich mit einer italienischen Tierforscherin namens Paola Cavalieri zusammenarbeitete. Wir dachten anfangs, wir würden es Schimpansenprojekt nennen, und die Idee des Schimpansenprojekts war in etwa so: Ich hatte Animal Liberation zu diesem Zeitpunkt 15 bis 20 Jahre zuvor geschrieben, es hatte einige Aufmerksamkeit erregt, aber im Wesentlichen hatte es nicht das erreicht, was ich wollte, nämlich die Menschen zumindest auf die schrecklichen Dinge aufmerksam zu machen, die wir den Tieren in der Massentierhaltung antun und sie dazu zu bringen, sie nicht mehr zu essen. So kam Paola Calderi auf die Idee zu sagen, konzentrieren wir uns auf die Tiere, die uns am nächsten sind und die wir eigentlich nicht essen, sondern zu denen wir am ehesten eine Beziehung aufbauen können, und sie schlug zunächst Schimpansen vor, und vielleicht können wir auf diese Weise diese große Kluft zwischen Menschen und Tieren überbrücken. Alle Menschen sind gleich, wir sagen, Tiere sind nicht gleich, alle Menschen haben Menschenrechte, Tiere haben keine Rechte. Diese enorme Kluft, die die Menschen zwischen Mensch und Tier sehen, wollten wir überbrücken. Also hatten wir die Idee, Aufsätze von Menschen zu sammeln, die damit sympathisieren, für ein Buch mit dem Titel Das Schimpansenprojekt. Und wir schrieben ihnen, und sie waren erstens sympathisch und bereit zu schreiben, und zweitens schlugen sie vor, warum sollte man Schimpansen aufhalten? Ich weiß nicht, ob sie sich an diese Korrespondenz erinnern, aber sie sagten, dass es zum Beispiel Bonobos, Gorillas und Orang-Utans gibt. Sie haben auch, was auch immer man über Fähigkeiten sagen will, die Art der kognitiven Fähigkeit, die engen Beziehungen, die sie mit ihren Verwandten und ihrer Gruppe eingehen würden. Vielleicht nicht so sehr auf Orang-Utans, die eher Einzelgänger sind, und so nannten wir das Projekt schließlich Segrade 8 Projekt. Und wir haben einen Aufsatz mit dem Titel Lücken im Kopf beigesteuert, der sich gegen die diskontinuierliche Denkweise über Menschen und Tiere wendet, die ich gerade erwähnt habe, dass dies eine große Kluft zwischen ihnen ist. Und du hast illustriert, dass dies etwas war, an das ich mich immer erinnert habe. Es ging so, dass du dir vorgestellt hast einen Menschen, ein Mädchen, das an der Küste Afrikas, ich glaube, wir sagten in Somalia, ihre Mutter in ihrer rechten Hand haltend. Sagen wir mal in Richtung Süden und hält die Hand ihrer Mutter und ihre Mutter hielt ihre Mutter, also die Großmutter der Ersten, und so weiter und so fort. Durch oder zurück durch die Generationen, bis man zu dem Punkt kommt, an dem man den gemeinsamen Vorfahren von Menschen und Schimpansen, dem großen Affen, mit dem wir am engsten verwandt sind. Man schätzte, dass man mit einem Meter pro Person, dass es etwa 300 Meilen dauern würde, bis man nach Kenia käme. Aber nicht so weit wie der Mu und Kenia, glaube ich, und dann stellst du dir diese Vorfahren vor, die Ur-Ur-Ur-Großmutter, was auch immer Großmutter von uns in ihrer anderen Hand, hatte sie die Schwester von dem Mädchens, von dem die Menschen abstammten, und so standen sich diese Geschwister gegenüber. Punkt. Aber dann hatte die eine ihre Tochter und deren Tochter und so weiter, so dass man Cousins ersten Grades und Cousinen zweiten Grades hatte bis hinunter zu den modernen Schimpansen. Und wenn man darüber nachdenkt und all diese graduellen Unterschiede, die es gibt, dann denke ich, wird es sehr schwer zu glauben, dass Menschen Rechte haben. Sie wissen, es gibt einen Punkt in dieser Reihe von graduellen Unterschieden, dass Menschen Rechte haben und Tiere nicht. Ich weiß es also wirklich zu schätzen, dass sie dieses Projekt unterstützt haben. Dann hatten wir eine ganze Weile keinen Kontakt mehr. Aber 2009 hast du eine Sendung gemacht, in der die BBC eine Sendung mit dir gemacht hat, diese Genius of Darwin hieß, und ich war zu der Zeit in Princeton und du warst in New York. Sie fragten, ob sie ein Interview und eine Diskussion filmen könnten. So hatten wir diese Diskussion, die Sie immer noch sehen können, obwohl die BBC Genius of Darwin nur gekürzt zeigte, wie man es erwarten würde, aber das komplette 40-minütige Interview ist immer noch auf YouTube zu sehen. Es wurde irgendwo in der Nähe des World Trade Centers gefilmt, das zu dieser Zeit noch nicht vollständig wieder aufgebaut war. Große Wolkenkratzer mit einem weiten Blick auf New York. Ich habe es mir heute Nachmittag angesehen. Er ist gut, ja, er ist gut. Wir haben über die Unterschiede zwischen Menschen und Tieren gesprochen. Die Unterschiede zwischen Mensch und Tier, und ich glaube, wir waren uns einig, dass wir aus ethischer Sicht, obwohl wir offensichtlich bessere kognitive Fähigkeiten haben und kein nichtmenschliches Tier verstehen könnte, worüber wir jetzt reden, das nicht wirklich wichtig dafür ist, wie wir nichtmenschliche Tiere behandeln sollten. Entham zu dieser Frage, er sagte, die Frage sei nicht, ob sie denken oder sprechen können, sondern ob sie leiden können. Ich denke, sie haben dieser Ansicht zugestimmt, dass das wirklich wichtig ist. Und dann habe ich dich gefragt, ob du Fleisch isst und ob du das Gefühl hast, dass du es verteidigen kannst, Punkt, Fleisch zu essen. Und du sagtest, das könnte ich, wenn die Tiere ein gutes Leben hätten. Ich umschreibe das so, dass du vielleicht nicht genau das gesagt hast, und wenn du es heute Nachmittag siehst, hast du es vielleicht vor kurzem gesehen, aber du hast gesagt, wenn Tiere ein gutes Leben hätten und schmerzlos getötet würden, könnte ich den Fleischkonsum vielleicht verteidigen, aber ich erwarte, dass das nicht der Fall ist. Nein, was wirklich passiert, ist skrupellos. Und ich drängte ein bisschen mehr und sagte ja, aber ich denke, wenn man Fleisch isst, hat man die Verantwortung, sich zu informieren. Darüber zu informieren, wie es ist, und deshalb möchte ich jetzt darauf zurückkommen und ich möchte Sie fragen, ob Sie sich informiert haben, und wenn ja, ob Sie mich immer noch essen, denn ich bin nicht gut. Ich glaube, es hat sich wenig verbessert, ich meine, ich denke, es ist wahrscheinlich wahr, dass die Tiere sehr schlecht behandelt werden. In landwirtschaftlichen Betrieben und Schlachthöfen behandelt und zu Schlachthöfen transportiert werden. Wir essen kein Fleisch zu Hause, kein Tropfen Fleisch ins Haus kommt und wir machen kein Aufhebens, wenn wir zum Essen ausgehen, wenn uns jemand zum Essen einlädt. Aber wir sagen nicht vegetarisch, es ist ein Kompromiss und wir sind schon ziemlich weit gekommen, um zu Hause rein vegetarisch zu sein. Zu Hause rein vegetarisch zu sein, in demselben Gespräch habe ich vorgeschlagen, wie wäre es, was ist mit dem Verzehr von überfahrenen Tieren, denn wenn sie nicht absichtlich, sondern aus Versehen getötet wurden und wenn man Grund zu der Annahme hat, dass es ihnen nichts ausmacht. Bevor sie getötet wurden, wenn sie vielleicht eine Nierenkarte bei sich trugen, auf der steht: Ich könnte ein Auto tragen und sagen, es macht mir nichts aus, gegessen zu werden, wenn ich glaube, wir haben dann erkannt, dass das, was bleibt, eine Art Ekelfaktor ist, Ekelfaktor und eine Art Tabu gegen Kannibalismus, dass das sehr tief in uns verwurzelt ist, und ich glaube, ich habe mehr als Sie vielleicht. Aber ich denke, dass es wirklich gute Gründe dafür gibt, wirklich ein starkes Argument für die Vermeidung von schlüpfrigen Hänge zu vermeiden und so etwas wie, auch wenn es sehr schwer ist, an einen tatsächlichen moralischen Einwand gegen das Essen von Menschen zu finden, würde ich es nicht tun. Teils aus Gründen des Ekels und aus Gründen der Schlüpfrigkeit. Ich habe eckige Klammer auf ein interessantes, aber ich denke, es ist ein interessantes Thema, das ich Ihnen stellen möchte. Erstens auf das Bentham-Zitat: Die Frage ist nicht, ob Sie denken können, sondern ob Sie leiden können. Punkt. Es ist auch irrelevant, ob Sie mit uns verwandt sind. Es spielt keine Rolle, ob Sie eng mit uns verwandt sind. Wenn Kraken fähig sind, Schmerz zu empfinden, dann ist es das, was zählt. Können Sie leiden? Das ist das, was zählt. Es spielt keine Rolle, dass Sie äußerst nicht mit uns verwandt sind, und so ist es nicht das, was bei Menschenaffen wichtig ist. Menschenaffen sollte nicht nur sein, dass sie uns verwandtschaftlich nahe stehen, was sie sind, sondern auch, ob sie leiden können. Das zusätzliche Argument, das ich Ihnen vorbringen möchte, ist folgendes: Wenn Sie sich die darwinistische Frage stellen, was ist Schmerz, warum hat die natürliche Auslese in unser Nervensystem gebildet? Die Antwort lautet: Natürlich ist es eine Warnung an das Tier, es nicht wieder zu tun. Wenn du gerade etwas getan hast, das dir eine körperliche Verletzung, Körperverletzung verursacht hat, ein physisches Trauma für den Körper, dann verursacht das Schmerzen, die auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du stirbst. So ist es eine Warnung an das Tier, nicht zu wiederholen, was auch immer du gerade getan hast, wiederhole es nicht, wenn es Schmerzen verursacht, das ist es, das ist der Sinn von Schmerz. Das ist unumstritten, ich schlage vor, ich glaube sogar, dass man durch künstliche Selektion eine Rasse von Tieren züchten könnte, die sich an Schmerzen erfreut, aber das ist ein anderes Thema. Hier ist das Argument, das ich Ihnen sagen möchte: Wenn Schmerz eine Warnung ist, tun Sie das nicht noch einmal. Sie könnten die Frage stellen: Warum musste es so verdammt schmerzhaft sein? Warum konnte es nicht, warum konnte das Gehirn nicht einfach eine kleine rote Flagge haben, die aufpoppt und sagt, dass es richtig ist, so wie dein selbstfahrendes Auto, oder? Ja. Nun, möglicherweise ist die Antwort darauf, dass das Gehirn vielleicht rebelliert, dass es einen Konflikt gibt zwischen dem Bedürfnis nach Sex und dem Bedürfnis nach Nahrung und dem Bedürfnis, Gefahren zu vermeiden und so weiter, deshalb muss es schmerzhaft sein. Aber jetzt kommt der interessante Punkt. Ein Tier, das weniger intelligent ist, weniger fähig zur Vernunft als die von Bentham erwähnten Dinge, könnte tatsächlich, um davon abgehalten zu werden, das zu tun, was es erträgt, ist an sich ein sehr intelligentes Tier, so wie ein Mensch vielleicht weniger Schmerzen braucht. Deshalb könnte es sein, dass sogenannte niedere Tiere, die weniger vernunftbegabt sind und weniger denken können, vielleicht sogar eher in der Lage sind, Schmerz zu empfinden. Mit anderen Worten, die Gleichung, die wir unbewusst übernommen haben, nämlich, dass es in Ordnung ist, zu Tieren unfreundlich zu sein, denn schließlich können sie nicht wirklich denken. Sie empfinden wahrscheinlich nicht wirklich Schmerz, sie empfinden wahrscheinlich mehr Schmerz. Weil sie mehr Schmerz empfinden müssen, um davon abgehalten zu werden, das zu tun, was sie gerade tun, das Äquivalent der kleinen roten Flagge, die auftaucht, müsste es vielleicht sogar noch schmerzhafter sein, denn ein Tier ist weniger in der Lage, zur Ratiosanation. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Es tut mir leid, dass die neue Ausgabe von Animal Liberation bereits in Druck gegangen ist. Jetzt kann ich sie nicht mehr ändern und diese interessante Möglichkeit hinzufügen. Weil ja, ich meine es scheint wirklich etwas zu sein, was auf diese Art und Weise funktioniert haben könnte. Natürlich kommt das zurück zum Bewusstsein und seiner Unzugänglichkeit. Unzugänglichkeit des Bewusstseins für die Wissenschaft und die Frage, ob wir feststellen können, ob diese Hypothese richtig ist. Ich denke, das ist wahrscheinlich es ist ein Plausibilitätsargument, aber es ist ein ziemlich plausibles. Ja, ich denke, es wurde bereits gesagt, dass Tiere sich sehr auf ihre Sinne verlassen. Sie wissen schon, Sehschärfe oder Geruchssinn oder was auch immer. Also sollten wir ihnen zumindest den Vorteil des Zweifels geben. Ich denke, das ist ein sehr gutes Argument, vielen Dank dafür. Ich denke, wir sind an dem Punkt angelangt, an dem wir zu den Fragen übergehen sollten. Fragen aus dem Publikum. Frage an Richard. Wie würdest du Bewusstsein in deinen eigenen Worten definieren? Das ist eine Frage für einen Philosophen. Wir haben einen auf der Bühne, ich finde eine extrem schwierige Frage. Es ist etwas, von dem ich denke, dass wir alle subjektiv wissen, dass wir es haben und ich das Gefühl der Selbsterkenntnis, das Gefühl, dass persönliche Identität, das Gefühl, dass ich es bin, dass ich einzigartig bin, das geht zurück bis zu dem Zeitpunkt, als ich zum ersten Mal fähig war, mich an irgendetwas zu erinnern. Ich habe keine philosophisch ausgefeilte Antwort auf diese Frage. Ich denke, jeder von uns weiß in seinem Inneren, was es bedeutet, bewusst zu sein, aber ich kann Ihnen keine wirkliche verbale Definition anbieten, denke ich. Wenn ich also ein wenig einsteigen möchte, dann stimme ich mit dem überein, was Sie gesagt haben, aber ich denke, das ist wirklich Selbstbewusstsein und nicht einfach Bewusstsein, denn um auf das zurückzukommen, was du gerade gesagt hast über einfachere Wesen ohne unsere kognitiven Fähigkeiten, werden nicht an sich selbst zurückdenken und sagen, ich bin derselbe Vogel, der im Nest saß, und jetzt kann ich fliegen, und ich konnte nicht fliegen, dann glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie das denken werden, aber sie werden in der Lage sein, Schmerz zu fühlen, also denke ich, dass es eine Ebene des Bewusstseins gibt, die kein Selbstbewusstsein erfordert. Aber es ist sehr schwer zu definieren, weil man dazu neigt, es mit anderen Begriffen zu definieren, die man dann kennt. Sie können sagen nun, es ist, subjektive Erfahrungen zu haben, aber was bedeutet das? Philosoph Tom Nagel schrieb einen Artikel mit dem Titel Wie ist es, eine Fledermaus zu sein, in dem er versuchte zu fragen, wie es sein könnte, ein Wesen zu sein, das Sono statt Vision benutzt, und er sagte darin, dass, damit ein Wesen ein Bewusstsein hat, es etwas geben muss, wie es ist, dieses Wesen zu sein, und ich denke, das gibt uns eine vernünftige Erklärung mit gesundem Menschenverstand. Ich denke, ich habe ein Beispiel verwendet, wenn ein Stein auf deinem Weg liegt, während du gehst und du denkst, dass es kein Problem ist, wenn du aus Spaß ein paar Mal gegen den Stein trittst, weil es nichts gibt, was es bedeutet. Es ist ein Stein, der getreten wird. Aber wenn es ein, sagen wir mal, ein verletztes Tier ist, das auf dem Weg liegt, das ist eine Masse und man tritt es eine Zeit lang, nur zum Vergnügen, das wäre falsch, denn es gibt etwas, das wie ein Stein ist, der getreten wird. Masse zu sein, die getreten wird. Ich weiß nicht, ob wir mehr als das sagen können, aber ich würde sagen, das ist der Unterschied zwischen der Aussage, die Masse ist bewusst und der Stein nicht. Nächste Frage bitte, danke. Ich werde mich jetzt einmischen, auch auf die Gefahr hin, keine Frau zu sein. ist schon gut. Ich bin nicht gegen, Sie wissen, ich bin egalitär in dieser Sache. Ich spreche hier sozusagen als letzter Physiker. Ich komme von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus, nicht von einem philosophischen, aber ich habe eine Frage. Es gab in letzter Zeit zwei relativ neue. Ich glaube, es gab zwei relativ neue Erkenntnisse über das Bewusstsein. Eine Arbeit, die nahelegt, dass Mikrotubuli in den Neuronen das Bewusstsein hervorrufen, und es gab einige sehr aktuelle Arbeiten, die nahelegen, dass daran möglicherweise etwas Wahres dran ist. Aber das ist noch in Arbeit. Zum anderen gab es kürzlich einen Artikel in Nature, der nahelegt, dass es vor etwa einer halben Milliarde Jahren ein gemeinsamer Vorfahre existierte, der eine Reihe von bewussten Tieren, einschließlich Primaten, hervorgebracht hat. Ich glaube Vögel wie Raben und Amseln, Kraken, Quadratisch und so weiter. Ich schätze, die Frage ist, sollte der Fokus von unterstützt dies die Tierbefreiung und steht es im Widerspruch zum Humanismus, der die Menschheit über andere Lebewesen stellt? Wenn es 7 Milliarden von uns gibt, die fast zwangsläufig Tiere in den Hintergrund drängen oder andere Bewusste. Ich denke, es ist unmöglich zu wissen, welche anderen Lebewesen ein Bewusstsein haben, und ich denke, der einzige Grund, warum wir uns sicher sind, dass wir ein Bewusstsein haben, ist, dass wir von der gleichen. Ich habe keine Ahnung, ob Tintenfische ein Bewusstsein haben, aber ich habe einen starken emotionalen Verdacht, dass sie. Ich weiß nicht, wovon du redest. Vor einer halben Milliarde Jahren ein bewusstes Wesen Primaten und Kraken hervorbrachte. Ich meine, eine halbe Milliarde Jahre ist lange bevor, das könnte möglicherweise richtig sein, aber wenn Tintenfische ein Bewusstsein haben, dann haben sie es unabhängig entwickelt. Ich weiß nicht, wie wir das jemals herausfinden werden. Was die Penrose-Theorie betrifft, so bin ich nicht qualifiziert, das zu beurteilen, aber es ist immer noch eine physikalische Theorie, es ist nichts Mystisches daran, ja, und vielleicht waren es 50 Millionen, nicht 500 Millionen, aber wenn es ein gemeinsamer Vorfahre des Tintenfisches und der Wirbeltiere war, muss es viel mehr als nur eine Milliarde sein. Aber ich denke, das Interessante am Kraken ist, dass es sehr schwer ist, sein Verhalten zu erklären. Ich meine, es ist sehr schwer, ihr Verhalten zu erklären, ohne Bewusstsein anzunehmen, aber man könnte dasselbe über den Computer sagen. Es ist möglich. Ich nehme an, ja.